Es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Maldons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid und ich sage Hallo Alfred.
Hallo Marco.
Wir haben gerade schon festgestellt, thematisch ist diesmal von allem ein bisschen was mit dabei. Wir starten mal mit dem Belastungsfaktor gestern an den Märkten, das war die Chipbranche, die wiederum nach unten gezogen wurde von ASML-Zahlen bzw. dem Ausblick. Der hat enttäuscht. Was sagst du zur Prognose?
Ja, erstmal war es ja ganz merkwürdig, dass die Zahlen gestern schon veröffentlicht worden sind. War wohl ein kleiner Bug, ein Fehler von ASML selbst. Die Zahlen standen auf einmal auf der Seite. Eigentlich sollten sie heute erst kommen, aber das ändert nichts daran, dass die Zahlen zwar gut waren fürs dritte Quartal, aber der Ausblick doch sehr schwach. Gerade der Auftragseingang lag krass unter den Prognosen der Analysten. Ich glaube, ungefähr die Hälfte nur von dem, was man erwartet hatte. Deswegen auch der Jahresausblick für 25 zurückgenommen worden. Und das ist natürlich kein gutes Signal für die ganze Chipbranche. Und klar, wenn der Ausrüster weniger Aufträge oder deutlich weniger Aufträge bekommt, dann vermutet man, dass vielleicht dieser Chip-Boom vorbei sein könnte. Ich finde, das ist ein bisschen zu weit gegriffen, denn zum einen ist ASML nur ein Ausrüster, zwar einer der größten, klar, aber es gibt ja auch noch andere. Da muss man sehen, wie da die Zahlen sind. Zum anderen ist es so, dass auch nicht die ganze Chip-Branche davon betroffen ist. Das sehen wir auch gleich noch. Es haben zwar alle verloren, aber letztendlich hat ASML zum Beispiel mit Nvidia relativ wenig zu tun. Insoweit, klar, ist nicht schön, aber auch die Aktie hat ja im Vorfeld schon gelitten. Also vielleicht ist sie auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen auf dem Weg nach oben. Insoweit, keine guten Nachrichten, aber auch kein Drama.
Aber es ist jetzt ein fallendes Messer, das man nicht greifen sollte.
Also ich würde jetzt bei ASML, also bei dem wirklich schwachen Auftragseingang, da würde ich jetzt erstmal mich an der Seitenlinie aufhalten, tatsächlich.
Du hast schon gesagt, die gesamte Branche wurde jetzt gestern, ist es ja üblich, in so einer ersten Reaktion oft mit nach unten gezogen. So auch Nvidia, auch wenn man gar nicht so viele Überschneidungspunkte hat. Ist dann dieser Rücksetzer wahrscheinlich nur von kurzer Dauer, jetzt was Nvidia betrifft?
Ja, davon gehe ich mal aus. Also wir waren ja kurz davor, das Rekordhoch rauszunehmen. Ich glaube, es haben noch $1-2 gefehlt. Dann gestern, ich glaube, minus, was war es, 4-5%. ASML hat übrigens, glaube ich, 16% verloren. Also da hat es richtig gescheppert. Und das war dann auch nachvollziehbar bei Nvidia. Klar, also an so einem Tag ist es logisch, dass die ganze Branche leidet. Aber ich denke mal, das wird sich relativ schnell aufdiversifizieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, Nvidia hat mit ASML nun gar nichts zu tun. Nvidia fertigt seine Chips bei TSMC hauptsächlich. Insoweit, glaube ich, ist eine Frage der Zeit, bis es als Zeithoch hier rausgenommen wird. Das sollte passieren. Da wird auch ASML nicht viel daran ändern können.
Dann blicken wir ein bisschen voraus in die sehr nahe Zukunft. Heute Abend nach US-Handelsschluss werden die Netflix-Zahlen vorgelegt. Klar, die Abonnentenzahl ist aber das, wo alle drauf schauen. Und man hat eigentlich fast immer überrascht, entweder positiv oder negativ, aber selten so, ach ja, alles unspektakulär. Was könnte heute anstehen?
Ja, man hatte im letzten Quartal, glaube ich, 8 Millionen neue Nutzer. In diesem Quartal werden, ich glaube, so 4,5 Millionen im Schnitt erwartet, also deutlich weniger. Aber diese Zahl ist jetzt doch nicht mehr so wichtig, zumal ja auch Netflix gesagt hat, ab nächstes Jahr gibt es diese Zahl nicht mehr, die Zahl der Neuabonnenten. Und dann wird man sich wirklich fokussieren müssen auf Umsatz und Gewinn, was bei Netflix jetzt auch wichtiger ist, denn das Wachstum ist natürlich schon zurückgegangen, deutlich in den letzten Jahren, muss man sagen. Und das wird auch weiter so sein. Man wird anders wachsen, vor allen Dingen wird man wachsen durch Preiserhöhungen und auch durch vielleicht mehr Angebot, aber die Nutzerzahlen werden eben nicht mehr so im Fokus stehen. Insoweit bin ich mal gespannt, wie das dann morgen mit der Reaktion wird, ob man da sich eher wieder auf die Nutzerzahlen fokussiert oder vielleicht doch eben auf Umsatz und Gewinne. Sehen wir hier die Prognosen. Es wird ein Umsatz erwartet von $9.76 Milliarden, das wären 14% mehr als im letzten Jahr, und der Gewinn wird überproportional steigen um 36% auf gut $5 pro Aktie. Und ich denke mal schon, dass diese Zahlen zukünftig auch wichtiger werden. Die Frage ist tatsächlich, was Netflix mit den Preisen macht, denn wie man hier sieht, mit den Nutzungsverhalten der Amerikaner, da sieht es gar nicht so gut aus für Netflix, denn man hat mal befragt, die US-Bürger, wo sie denn ihre Zeit verbringen. Und da ist aufgefallen oder fällt auf, dass bei Netflix ein Rückgang ist. Also nur noch 23% der Amerikaner sehen Netflix am häufigsten. Und das waren mal 25. Und sehr beeindruckend der Anstieg von YouTube. YouTube ist ein ernstzunehmender Konkurrent Von Netflix nicht erst seit gestern, aber tatsächlich, das Angebot wird immer größer. Und auch das zahlungspflichtige Angebot wird größer und besser. Und das ist schon ein echter Konkurrent von Netflix.
Und vor allem auch auf dem Fernseher, weil klar, auf dem Handy nutzen es vielleicht sehr, sehr viele oder ja, im Browser, aber da geht es wirklich um die Fernsehnutzung und auch da
mit YouTube. Ja, ich sehe es bei uns zu Hause, dass YouTube auf dem Fernseher doch öfter läuft. Wird wahrscheinlich bei dir auch so sein.
Funktioniert durch die Smart-TV-Geschichten ja viel leichter als noch vor ein paar Jahren. Und da sind wir jetzt die Abo-Modelle und die Preise.
Genau, und das ist tatsächlich das große Potenzial. Und es wird auch gemunkelt oder man vermutet eventuell, dass Netflix auch eine Preisschraube drehen könnte, wenn die Zahlen veröffentlicht werden. Wobei man meist das nicht parallel macht, sondern die Preiserhöhung dann später. Netflix hat die Preise ordentlich angehoben. Also man sieht es hier, von 2014 waren wir bei dem Top-Angebot, lagen wir nochmal bei unter $10, bei 8. Und jetzt sind wir schon bei 23. Und auch die anderen Preise sind alle gestiegen, wenn auch nicht ganz so stark für die Angebote. Ich glaube, das hier ist das Standardangebot, das Basisangebot. Und ganz neu gibt es ja auch noch das Basisangebot mit Werbung, was nur für $7 zu haben ist. Da kann man aber noch einiges machen, denn ich kann mich erinnern, zu Zeiten des Kabelfernsehens in den USA haben die Leute teilweise bis zu $100 im Monat gezahlt. Klar, man hat natürlich jetzt nicht nur Netflix, sondern die meisten Amerikaner haben mehrere Dienste. Aber ich glaube, Netflix kann sich das schon leisten, an der Preisschraube nochmal zu drehen, denn das Angebot ist doch schon mit Abstand das Beste. Und diese marktführende Position wird man auch verteidigen können. Die Frage ist halt nur, wie stark kann man noch wachsen und wie stark kann man die Preise anheben? Aber ich glaube, da ist doch noch Luft nach oben. Auf der anderen Seite wiederum Netflix, die Aktie auf Rekordhoch und sie ist auch nicht billig, wobei das für Netflix noch nie, das KGV im Moment bei 38. Das ist schon sportlich.
Jetzt sind wir gespannt, wie die Reaktion auf die Zahlen ausfällt und ob man sich dann tatsächlich noch, geht es ja auf
die...
Ja,
also die Reaktion beweist ja immer kräftig. Man erwartet jetzt, es gibt ja immer im Vorfeld so diese Volatilitätsschätzung, man erwartet eine Schwankung so um die 9% nach oben oder nach unten, das ist die große Frage. Aber dass bei Netflix nichts passiert, ist sehr unwahrscheinlich.
Sehr, ja, genau. Und auch sehr selten in der Vergangenheit gewesen. Wir blicken auf Neil. Da wissen wir schon, wie es ausfiel, also wie die Zahlen ausfielen fürs dritte Quartal. Wie lief es denn?
Schlecht.
Das war auch keine große
Überraschung. Ja, das war nicht zu erwarten, aber es war wirklich richtig schlecht. Und das zeigt sich auch in der Reaktion der Aktie. 10% geht es nach unten. Und wir sind auf einem Mehrjahrestief mittlerweile gelandet. Da waren wir aber auch schon vorher. Also abgesehen von diesem kurzen Spike, den es mal im Sommer gab, hat Neil schon seit einiger Zeit ja sehr große Enttäuschung geliefert, was Zahlen angeht, vor allen Dingen die Aufträge. Das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Das Problem ist an der Wasserstoffbranche ganz einfach, dass viele Hoffnungen und Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Das gilt für die ganze Branche, nicht nur für Neil, aber bei Neil ganz besonders, weil ja auch die Aktie zwischenzeitlich sehr, sehr ambitioniert bewertet war. Und auch jetzt, auch wenn der Kurs günstig aussieht, ist Neil nicht günstig. Mal kurz einen Blick auf die Zahlen tatsächlich, damit man das übrigens direkt von der Internetseite von Neil, von der Investor Relations Seite, der Umsatz von 303 auf 366 plus 20%, das ist noch die einzig gute Zahl. Der operative Verlust ist größer geworden. Die Marge ist schlechter geworden, ist immer noch stark negativ und eigentlich sind alle Faktoren negativ. Das einzig Gute ist, dass, wobei gut ist es auch nicht, die Cash-Position hat sich auch fast halbiert. Man hat aber gesagt, dass man zukünftig weniger investieren wird, deswegen braucht man erstmal wohl kein neues Geld, immerhin.
Da sind wir noch die Aufträge.
Genau, das ist eigentlich das große Minus und das ist wirklich verheerend, wenn man sich mal anschaut, das sind die Auftragseingänge und da waren es jetzt gerade mal noch 161 Millionen norwegische Kronen. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als eine Halbierung. Das ist dramatisch und auch der Auftragsbestand, der geht schon lange zurück und jetzt sind wir 20% unter dem Vorjahreswert. Und das ist natürlich bei einer Firma, die eigentlich eine wachsende Firma ist, eine Wachstumsfirma, darf sowas nicht passieren. Das kann vielleicht mal passieren, aber nicht über einen so langen Zeitraum. Und Besserung ist wirklich nicht in Sicht. Es sind ja bei Neil auch einige größere Aufträge schon komplett geplatzt. Und das wird, da muss man kein großer Prophet sein, wohl auch weiter passieren. Insoweit haben wir unterm Strich immer noch einen Börsenwert von 600 Millionen oder ich glaube 500 irgendwas Millionen, zwischen 500 und 600 Millionen. Das ist immer noch rund der dreifache Umsatz, was immer noch recht sportlich ist. Gut, Neil war auch schon mal mit dem 20-fachen Umsatz bewertet, Aber das waren auch noch Zeiten, in denen die Firma noch gewachsen ist oder stark gewachsen ist. Und das ist eben nicht mehr der Fall. Insoweit finde ich immer noch die Aktie zu teuer.
Dann lassen wir das als Schlusspunkt bei Neil stehen und schauen auf oder sprechen über das Event der vergangenen Woche, das Robotaxi-Event von Tesla. Jetzt war die Mehrheit nach der Präsentation, nach den Ankündigungen dann doch enttäuscht. Wie ging es dir?
Ja, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich fand's, ich habe mir das angeschaut und war um 4 Uhr wach und es ging ja erst dann um 5 los. Also ich habe eine Stunde gewartet. Dafür war die Präsentation nach einer halben Stunde vorbei. Also ich habe länger gewartet, als die Präsentation war. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich hätte mir gerne noch gewünscht, dass tatsächlich auch mehr Details kommen. Das haben sich ja alle gewünscht, das war dem mal nicht so. Aber wovon ich wirklich begeistert war, ist allein die Optik dieses Robotaxis und auch des Robo-Vans. Haben wir da auch noch ein Bild davon? Weiß ich gar nicht. Aber und das war schon beeindruckend, das Model Y, auch interessant.
Cool, die Homepage, haben wir jetzt gerade kein Bild.
Da ist jemand doch aktiv am Scrollen. Wie gesagt, die Optik war gut und auch das Event war gut. Und ich war auch erst enttäuscht, dann habe ich mir überlegt, ja, was hat sich denn eigentlich an dieser Robotaxi-Story geändert, dafür, dass es keine Details gab. Es hat sich gar nichts verändert. Die Story ist weiterhin intakt, die Details werden kommen. Und auch am Zeitplan hat sich nichts geändert, denn der wird bestimmt vor allen Dingen davon, wie weit man mit dem FSD kommt oder wie weit man schon ist. Man ist schon sehr weit und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, es ist eine Frage von Monaten, vielleicht sogar Wochen, bis man in Richtung Zulassung gehen kann. Die Frage ist natürlich dann, wie lange das da wiederum dauert. Aber man ist extrem weit und insoweit fand ich es gar nicht schlimm am Ende, dass gar keine Details oder keine näheren Details veröffentlicht worden ist. Einige gab es ja zum Beispiel, dass das Robotaxi unter $30,000 in der Produktion kosten soll. Das ist doch sehr, sehr wenig und sehr überzeugend. Also die Story weiterhin intakt. Und ich glaube auch, dass diese erste Enttäuschung schon im Vorfeld, also erstmal ging es sehr rauf im Vorfeld des Events und dann kurz vorher dann doch nochmal runter und dass diese Kursdelle auch relativ schnell wieder aufgeholt werden kann.
Okay, dann werden wir es weiter verfolgen in den nächsten Wochen.
Das war übrigens auch so bei den Analysten. Also diejenigen, die gesagt haben, das Robotaxi-Geschäft kommt, sind dabei geblieben und die gesagt haben, das wird frühestens in, wenn überhaupt, in 3 oder 4 Jahren was, haben auch ihre Meinung behalten. Also es hat sich da auch an der Einschätzung nichts geändert. Soweit glaube ich, dass da noch einiges an Potenzial ist bei der Aktie. Denn meine Einschätzung ist, dass das ein Riesending wird.
Okay, dann schauen wir auf BYD. Die Europachefin hat sich in der FAZ geäußert, dass man in einem halben Jahr schon wirklich Fuß fassen will und Erfolge erzielen will in Deutschland. Hat keine konkreten Zahlen, was Erfolg bedeutet, genannt. Aber hat gesagt, da wird man jetzt in diesen nächsten 6 Monaten extrem angreifen. Hat aber auch gesagt, ein Elektroauto unter 20.000 Euro ist unrealistisch
witzig. Ja, das hatte ich ein bisschen überraschend, die Aussage. Denn BYD hat ja ein E-Auto in China, den Seagull, den Kleinwagen, für unter 10.000 Euro. Und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass man, wenn man den nach Europa bringt, was man ja offensichtlich machen will, dass man den auch unter 20.000 anbietet. Darum fand ich die Aussage erstaunlich. Mal gucken, wie das dann tatsächlich wird. Aber Fakt ist auch, dass man, das kann nämlich auch nochmal, dass im nächsten Jahr dann schon die Produktion beginnen soll in Ungarn in dem Werk. Und das nächste Werk ist ja auch schon in Planung in der Türkei. Also da kann man dann auch den europäischen Markt beliefern ohne Zölle, was ja nicht ganz unwichtig ist. Und ja, also insoweit ist diese Expansion, das ist mal auf einem guten Weg. Und man hat ja jetzt, ich habe es in der letzten Sendung gehabt, das dritte Schiff auch schon fertig, um dann, falls oder im Vorfeld schon, solange noch nicht produziert wird, dass man dann die Autos aus China nach Europa schiffen kann.
Jetzt kann man Deutschland noch vernachlässigen. Wir sehen aber in der Grafik, was die Verkäufe angeht. Ja,
also die Aktien können wir gleich nochmal anschauen. Ja.
Machen wir. Schauen wir kurz auf die Verkäufe vom letzten Jahr. September war es, glaube ich, bis jetzt.
Achso, genau. Das ist eine ganz neue Zahl. Die ist gerade heute Morgen erst reingeflattert. Die gesamten Verkäufe weltweit. 1,7 Millionen, ein neuer Rekord. Wir haben tatsächlich den Dezember vom letzten Jahr übertroffen erstmals. Und das ist eigentlich die entscheidende Zahl, year over year, das Wachstum 31%. So viel zu dem Thema E-Autos. Der Markt wächst nicht mehr. Er wächst nicht mehr in Europa. Da waren wir relativ konstant. Der deutsche Markt ist sogar extrem geschrumpft in diesem Jahr. Ohne Deutschland wäre der europäische Markt sogar gewachsen. Aber das liegt hauptsächlich an dieser leidigen Thematik mit der plötzlich gekappten Subvention im Ende des letzten Jahres. Hier sieht man es auch nochmal. Dunkelblau ist China. Macht mittlerweile, wir sind glaube ich Richtung 70% des Weltmarktes unterwegs. Das hier ist, wo haben wir Europa? Genau, das ist Europa. Da haben wir zumindest mal ein Wachstum gehabt jetzt im Vergleich zum Vormonat. Und ja, die USA tun sich noch immer ein bisschen schwer. Aber wichtig ist, dass der Weltmarkt wächst und der wird hauptsächlich dominiert von China.
Und da sehen wir jetzt noch die Aktien.
Und da sehen wir, wie wir die. Übrigens hatte ich auch noch dabei gehabt, der Marktanteil in China immer noch bei 34% von BYD. Ja, die Aktie hat ihren Höhenflug doch abrupt gestoppt. Das war ja dieser Stimulus-Höhenflug, der ja alle China-Aktien nach oben getrieben hat. Und die haben auch alle vom Hoch wieder kräftig verloren, weil dieses Paket dann doch nicht so umfangreich war, wie zunächst angenommen oder auch erhofft. Aber was bleibt ist, die Aktie ist immer noch deutlich höher. Also vielleicht, wenn man jetzt hier mal so eine Aufwärtslinie einzieht, haben wir wieder diesen Trend wieder erreicht. Das war einfach ein Überschießen. Und nichtsdestotrotz ist BYD auch jetzt immer noch sehr, sehr attraktiv bewertet. Das KGV liegt bei 15, 16 fürs nächste Jahr. Wenn man mal vergleicht, Tesla hat ein KGV, das ist Richtung 100 unterwegs. Da ist man schon, klar, BYD ist nicht Tesla. Man hat nicht diese große KI-Fantasie, auch nicht die FSD-Fantasie, wie Tesla sie hat. Aber auch für den schnell rasant wachsenden Autokonzern mit Wachstumsraten von 30-40% ist das immer noch eine sehr attraktive Bewertung und da ist immer noch viel Luft nach oben.
Viel Luft nach oben hat Volkswagen theoretisch auch.
Ja, auch theoretisch, auch in China. Ja.
Könnte man noch ordentlich wachsen, was die Elektromobilität angeht. Ja, aber man kommt halt nicht voran.
Schlimmer noch. Im Gegenteil, man hat riesengroße Probleme in China und der Abstand technologisch, optisch, preislich zur Konkurrenz ist einfach so groß, dass es, ich will nicht sagen, es ist unmöglich, das aufzuholen, aber es wird extrem schwierig, weil man holt so einen großen Vorsprung nicht eben in ein, zwei Monaten, auch nicht in ein, zwei Jahren auf. Das wird viele Jahre dauern und das Problem ist an der ganzen Geschichte, wenn ich Konkurrenten habe wie BYD, die so weit voraus sind, gerade im Bereich Digitalisierung, die bleiben ja auch nicht stehen. Die entwickeln sich ja auch weiter und dann ist es eben extrem schwer, das aufzuholen. Und China ist nun mal der wichtigste Markt für Volkswagen. Und wenn man den Markt verliert und da ist man gerade sehr gut dabei, dann wird es auch insgesamt für den Konzern sehr schwierig. Und das merkt man ja auch. Volkswagen ist ja in der Krise. Und da wieder rauszukommen, ich wüsste jetzt keine Lösung. Also sicherlich ist es keine Lösung, mit Rivian eine Kooperation einzugehen. Also da hat man schon einige strategische Fehler gemacht, wie ich finde. Und das spiegelt sich auch im Kurs der Aktie wieder, logisch.
Jetzt versucht man das mal hier mit Geld sparen. Deswegen die ganzen Maßnahmen, ja. Werkschließungen, die immer noch drohen. Hier sehen wir mal den Vergleich.
Genau, das ist eigentlich die entscheidende Grafik. Da sieht man es mal schwarz und blau auf weiß. Das Blaue ist der Marktanteil der Deutschen, also BMW, Mercedes und Volkswagen in China. Da hatten wir vor der Pandemie noch einen Marktanteil von 25%. Aller verkauften Autos in China waren von den drei deutschen Herstellern. Jetzt sind wir nur noch bei 15%. Das ist ein Verlust von 10% innerhalb von 5 Jahren. Das ist mehr als ein Warnsignal. Und die schwarze Linie, das ist der Anteil der Elektroautos der deutschen Hersteller in China. Und da war man auf einem guten Weg tatsächlich, von nahezu 0 bis auf 20% rauf. Aber jetzt sieht man, das Ganze ist ins Stocken geraten, geht jetzt sogar wieder zurück. Und das in einem Markt, in China haben wir einen E-Auto-Anteil im Moment von 54%. Und wenn ich da nur bei 20% bin, dann weiß ich, dass irgendwas falsch läuft. Denn man sollte zumindest auch den Marktanteil E-Autos in seinem eigenen Angebot haben. Schafft man aber dann nicht, wenn man die falschen Produkte hat und auch die falschen Preise. Und das sehen wir nämlich hier. Da ist relativ aktuell, da hat man mal verglichen die Preise von vergleichbaren Autos in China von deutschen und chinesischen Herstellern. Vergleich 1, der BYD Dolphin gegen den VW ID.3. Da sieht man mal die Reichweite ungefähr ähnlich. Hier ist nochmal die Größe des Screens. Keine Ahnung, ob das jetzt so wichtig ist. Die Beschleunigung und der Unterschied ist beim Preis. Also 30% mehr kostet der Volkswagen ID.3, obwohl man schon mehrfach den Preis gesenkt hat. Immer noch 30% teurer für ein Auto, was ähnlich ist. Und mittlerweile sagen, wie gesagt, viele Chinesen auch, dass die Technologie in ihren Autos besser sei. Also da kommt man so nicht großartig weiter. Ähnlich sieht es aus beim BMW gegenüber dem XPeng. Mhm. Auch vergleichbare Daten. Und was heißt vergleichbar? Also mehr Reichweite beim Chinesen, größerer Bildschirm, mehr Beschleunigung und der Preis, man zahlt für den BMW 50% mehr. Und das machen eben immer weniger Leute, das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Mhm. Ähnlich sieht es, ja, genau das gleiche Bild. Der NIO ES6 gegen den Mercedes EQE. Auch da ein gewaltiger Preisunterschied.
Es liegt natürlich an der Schwäche der deutschen Autobauer, aber auch an der Stärke der Chinesen, wie auch hier wieder deutlich wird. Das ist so die digitale
Stärke. Genau, das ist eine Frage, wie die digitale Stärke der Hersteller ist, hat man einen Kunden befragt. Und da liegt Tesla ganz weit vorne, aber auf den Plätzen nachfolgend ja gleich zwei Chinesen mit NIO und XPeng. Ja, und die Deutschen, der beste Deutsche auf Platz 8, das ist dann BMW und wäre weit abgeschlagen im Bereich digitaler Stärke. Und das war mal anders. Also vor vielen Jahren waren die Deutschen noch gerade jetzt weniger digital, aber von der Qualität, Verarbeitung weit vorne. Aber das sind eigentlich Faktoren, die jetzt gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Jetzt geht es um digitale Stärke, ja, um die Screengröße und um solche Geschichten. Ist Karaoke im Auto oder nicht? Und da fahren die Deutschen halt hinterher.
Und jetzt haben wir noch mal kurz auf die Aktie, also Volkswagen-Aktie.
Ja, wir sind unter 100 und ich wüsste jetzt nicht, was passieren müsste, damit die Aktie wieder über 100 steigt. Geschweige denn, wir waren ja schon mal bei 200 Euro Richtung 200. Das sind alles Zahlen, das war pandemiebedingt. Da hat man noch mal so ein bisschen Sonderkonjunktur mitgenommen. Aber es hat vielleicht auch so ein bisschen die Probleme kaschiert, die man unter der Haube hat, auf Deutsch gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das spiegelt sich jetzt im Kurs wieder. Also ich würde nochmal, das habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, alle deutschen Autoaktien meiden und wenn überhaupt nur auf zwei setzen. Und die haben wir gerade gesehen.
Genau, BYD und Tesla, um es nochmal ganz klar zu sagen. Dann tauchen wir jetzt ein in die Kryptowelt. Wir schauen auf den Bitcoin gleich und MicroStrategy als einer der größten Bitcoin-Besitzer quasi. Die Aktie läuft aber...
Ich glaube, es ist sogar der größte.
Das ist der größte.
Oder der Bitcoin-Gründer Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 250.000 Bitcoin hat man genau so. Nicht 2500, 250.000.
Und die Aktie läuft stärker und hat sich auch stärker entwickelt.
Ja, und das ist erstaunlich. Da haben wir, glaube ich, gleich den Chart überlagert. Bitcoin und MicroStrategy. MicroStrategy war ja schon immer deutlich höher bewertet als der Wert der Bitcoins, die man hat. Also im Moment ist es so, man hat Bitcoins für 17 Milliarden in etwa und der Firmenwert liegt bei 39 Milliarden. Und selbst wenn ich dem Softwaregeschäft, was man ja eigentlich hat, wenn ich das mal mit 3 Milliarden bewerte, bin ich also bei 20 Milliarden Firmenwert und 20 Milliarden innerer Wert und 40 Milliarden Börsenwert. Also immer noch ein Aufschlag von über 100% oder rund 100%. Und das ist entstanden in diesem Jahr. Der Bitcoin ist seit Jahresanfang um knapp 50% gestiegen und die Aktie um 240%. Das heißt, es hat sich nochmal ein Aufschlag gebildet, aus welchen Gründen auch immer. Man mutmaßt, dass jetzt dieser Anstieg zuletzt, das ist ja nochmal extrem, der Bitcoin hat gar nichts gemacht und die Aktie ist extrem gestiegen, dass dieser Anstieg auch so ein bisschen ein Short-Squeeze war. Denn es haben wohl offenbar viele Anleger gesagt, ja Mensch, wieso habe ich hier einen Aufschlag auf den inneren Bitcoin-Wert von 90-100% oder teilweise sogar über 100%. Das kann ja so nicht bleiben und man hat auf fallende Kurse spekuliert. Ja, schiefgegangen und dann gab es jetzt nochmal so einen kleinen Short-Squeeze wohl, aber jetzt ist der Wert so weit drüber, ich wüsste jetzt nicht, warum man MicroStrategy kaufen sollte mit einem Aufschlag von über 100%, wenn ich den Bitcoin direkt kaufen kann. Denn jetzt kann man natürlich sagen, der Aufschlag kann noch größer werden, klar, kann er, aber es ist auch eher unwahrscheinlich. Ich würde dann lieber den Bitcoin direkt kaufen als eine Firma, die Bitcoin hält, wo ich aber für einen Bitcoin den doppelten Preis zahle. Macht irgendwie wenig Sinn.
Dann schauen wir auf den Bitcoin auch noch. Wir sind ja im Oktober, in diesem tollen, schönen, starken Monat für den Bitcoin.
Ja, und das sah jetzt gar nicht so aus.
Ja, aber langsam geht's doch.
Ja, ganz komisch. Also in der letzten Woche sind wir kurzzeitig ja mal unter 60.000 gerutscht, sogar bis auf 59. Sieht man hier gar nicht. Intraday war das bis 59 runter. Das ist ziemlich genau eine Woche her. Und jetzt sind wir auf einmal bei 67.000. Was ist eigentlich passiert? Nichts.
Nicht wirklich was.
Ja, eigentlich nicht wirklich was. Gut, das Einzige sehen wir gleich noch, dass Trump bessere Chancen hat, bei dem Wahlkampf zu gewinnen. Das könnte für den Bitcoin sprechen. Aber ansonsten ist wirklich nichts passiert. Es ist einfach so ein bisschen, bei Bitcoin schwanken die Stimmungen auch sehr schnell im Moment. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dadurch, dass immer weniger Bitcoins frei verfügbar sind, weil immer mehr Bitcoins in festen Händen liegen, ist der Markt der freihandelbaren Bitcoins so klein geworden und da reichen eben schon kleine Veränderungen von Angebot und Nachfrage, um den Preis extrem in die eine oder andere Richtung zu treiben. Man sieht es auch bei der ETF-Nachfrage. Da sieht man immer wieder, es gibt immer wieder Phasen mit größeren Mittelabflüssen. Und jetzt haben wir wieder eine Phase gehabt, 3 Tage nacheinander mit sehr hohen Zuflüssen und zack, geht der Bitcoin mal eben 6.000 Dollar nach oben. Tatsächlich sehr hohe Zuflüsse. Wenn man mal schaut, das war jetzt hier dieser Tag, das war der höchste Zufluss seit Juni. Waren, glaube ich, 500 Millionen Dollar an einem Tag. Und was auch erstaunlich ist, man sieht hier gelb eingezeichnet, das ist der Bitcoin-Preis. Und der weiße Linie, das ist das Gesamtvolumen der Bitcoin-ETFs. Und da sind wir jetzt gerade dabei, auf den Rekord hochzugehen. Das ist hier so ein bisschen ausgeblieben, weil der Preis nicht gestiegen ist. Aber jetzt könnte vielleicht aus diesem Zufluss und dieser Entwicklung doch mal ein echter Trend werden. Und dann sind wir jetzt ja nicht mehr weit entfernt mittlerweile vom Allzeithoch, 73.000. Wer weiß, vielleicht geht es mal auf einmal in einem Schub hoch. Mhm. Es ist bei Bitcoin eigentlich interessanterweise so, als wir hier oben waren, ich weiß noch, da habe ich selber gesagt, ja, wir sind kurz vorm Ausbruch, es ist soweit. Jetzt, vor ein paar Tagen, als wir bei unter 60.000 waren, hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass wir irgendwie nach oben rausgehen. Und oftmals ist es genau so, in der Zeit, wo alle damit rechnen, es passiert nicht, genau dann passiert es.
Was ja dann gegen Trump sprechen würde, was du gerade gesagt hast. Weil eigentlich rechnet jeder damit, oder nicht jeder, aber die Mehrheit, dass er es wird. Egal, nicht zu politisch werden, aber wenn er es wird, dann dürfte es gut sein für den Bitcoin.
Ja, Trump ist ja nun ein ausgewiesener Bitcoin-Freund von Kamala Harris, weiß man das immer noch nicht so ganz genau. Aber was man jetzt weiß oder was man hier sehr gut sehen kann, dass der Trend in den letzten Wochen, also seit in den letzten Tagen, muss man fast sagen, seit Anfang Oktober, hat Trump seinen Vorsprung deutlich ausgebaut. Das ist sind die Wahrscheinlichkeiten auf Polymarket. Finde ich eigentlich am besten, weil da kann man im Prinzip drauf setzen, auf entweder auf Trump oder auf Kamala Harris. Und da ist der Vorsprung doch sehr groß geworden. 58%, das war der Wert von gestern. Ich glaube, wir sind jetzt sogar schon bei 59% für Trump und nur noch 41% für Kamala Harris. Das ist sehr deutlich und das könnte schon sein, dass das auch den Bitcoin beflügelt, wobei ich das eben nicht ganz so extrem sehe, diese Verbindung Trump-Bitcoin und dass es dem Bitcoin schaden würde, wenn Harris gewinnt. Aber man mutmaßt, dass das ein Grund sein könnte, auch für den freundlichen Bitcoin. Aber ich denke mal eher, es geht hier tatsächlich um Angebot und Nachfrage und da haben wir es ja gesehen bei den ETFs, das ist das, was den Bitcoin wirklich treibt.
Gut, in 3 Wochen oder so ist, glaube ich, die Wahl, dann ist die Geschichte auch
November.
Abgehakt.
Die ersten Leute können das, glaube ich, sogar schon wählen in den USA.
Das stimmt, genau.
Habe ich gerade noch gelesen.
Stimmen abgeben. Das war's für heute. Danke dir, Alfred, für deine Einschätzungen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch mit dabei wärt. Bis dahin.